Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind auf der Advertising-Konferenz D3Con in Hamburg und dort spreche ich mit Siamak Rachnavard.
Künstliche Intelligenz ist immer schon irgendwo ein Bestandteil von Programmatic gewesen und diese ganzen Themen rund um Retail-Media, also On-Site-Werbeflächen, jetzt ist es halt eben On-Site-Retail-Media, also da hast du halt eben schon irgendwie gelernt, indirekt die Bezugspunkte zu. Was ich halt eben merke, ist, dass halt eben von Jahr zu Jahr halt eben dem Trend hinterhergelaufen wird und da halt keine Konsistenz dazu stellen ist. Also ich hätte mir jetzt hier vor einiger Zeit, also vor ein paar Wochen, mal mein erstes D3Con-Panel angeschaut und da habe ich damals was über Transparenz gesagt. Ich habe was über liberalen Umgang miteinander, dass auch Publisher mitverdienen müssen und nicht nur halt eben bis auf ein Minimum gedrückt werden können, sonst dass es sonst qualitative Auswirkungen haben wird. Und das war 2013. Also wir sind in der Ist-Zeit, jetzt haben wir halt alles, was irgendwie mehr oder weniger maschinell oder über AI produziert wird, ist halt der neue Content. Ist das halt irgendwie werthaltig, ne? Also man kann drüber diskutieren, denke ich. Aber was ich halt eben merke, als wenn es halt darum geht, jetzt aus der Demand-Richtung sich dem Thema neuerer Technologien, ihrer Verwendung anzunähern, dass halt eben grundsätzlich eine breite Nutzung stattfindet, aber halt eine recht oberflächliche Integration in bestehende Infrastrukturen. Das heißt, der Raum für Personal, dass sie sich halt da vertiefend mit beschäftigen oder ausgebildet werden, ist halt kaum bis gar nicht gegeben. Und wenn, dann ist immer noch so diese Perspektive, ich versuche schlauer zu sein als eine KI, die halt eigentlich wesentlich schneller Rückschlüsse und Logiken erkennen kann. Und da finde ich es halt eben schwierig, das fand ich auch damals schon schwierig in Form von Programmatik und wir wollen den Algorithmus verstehen. So schnell kann gar keiner rechnen. Also irre. Und dann kam die Maschine, die man versucht hat zu dominieren. Jetzt versuchen so die ein oder anderen halt eine KI zu dominieren, was halt eben kontraproduktive Ergebnisse erzielen wird, denke ich so.
Also vom Regen in die Traufe sozusagen.
Vom Regen in die Traufe. Und meine Perspektive ist halt, dass halt quasi die Rolle der Agentur in dem Kontext sich eigentlich ein bisschen verschiebt, dass man halt eben viel mehr schauen muss, wie kann ich halt eben die Technologien, die da sind, so adaptieren, dass sie halt eben quasi in das Markt integriert werden und dann halt eben auf unternehmerische Mehrwerte arbeiten, also hinarbeiten und nicht nur irgendwie, ich arbeite hier im Briefing ab. Und das ist ja halt eben immer noch so mehr oder weniger der Marktstandard. Ich arbeite im Briefing ab. So entlasse ich halt keinen CMO so belastig ihn meines Erachtens. Nämlich ich befreie mich von meiner Verantwortung als Beratender mit auch einer ganz konkreten Vorgabe, hier Empfehlungen zu machen, die halt ein Unternehmen, das mir sein Geld anvertraut, weiterbringt. Und wie gesagt, diese hier aufgeführten Technologien haben alle ihre Rolle, sie sind nie allein oder als Standalone-Lösung. Also zum Beispiel das Thema, was jetzt vor kurzem war, Nike, zu wenig Branding, zu wenig Performance. Man kann kaum sagen, dass halt eben das Performance-Marketing letzten Endes an die Schuld trägt, dass Nike in irgendeiner Form halt eben kurzzeitig irgendwelche finanziellen Einbrüche hat, sondern da ist halt eben eine Strategieentscheidung stattgefunden. Da ist halt eben das Performance-Marketing irgendein Bestandteil. Da ist irgendwo ganz hinten auch das Wort Programmatik wahrscheinlich irgendwie relevant. Aber grundsätzlich geht es ja erstmal um eine Unternehmensstrategie. Daraus leitet sich eine Marketingstrategie ab und aus der Marketingstrategie halt dann eben auch eine Media-Strategie. Und wie die halt aussieht en Detail und welche Rolle, wie gesagt, dann halt hier die einzelnen Kanäle spielen, CTV, Audio, Deo, Out-of-Form oder Retail-Media oder, marktspezifisch, das lässt sich ja diskutieren. Aber dann ist halt wiederum, welche Rolle nimmt die Agentur ein und wie integriert sie halt letzten Endes die Vorteile vor allem hier.
Okay, und du hast eben gerade gesagt, das Problem beginnt beim Briefing, wo der Kunde zum Teil gar nicht so richtig weiß, was er eigentlich will. Das heißt, beschreib mal die größten Probleme, die bei Briefings entstehen und was man besser machen kann oder machen sollte.
Also Briefings, die man häufig erhält, haben halt eben eigentlich nichts mit unternehmerischen Zielen zu tun. So die Briefings sind halt in so einer Kampagnendenke, da möchte man irgendwann ein kurzfristiges Ziel realisieren, dass das mag in der horizontalen Betrachtung auch oder in der räumlichen Betrachtung hier und jetzt absolut Sinn ergebend. Aber wenn man das halt eben dann in so einen etwas weitsichtigeren Kontext bringt, also so eine 3 Monate, 6 Monate oder von mir aus auch ein Jahr Perspektive, da sieht das schon ganz anders aus. Da kann nämlich diese kurzfristige Aktion, signifikante Störungen für alles, was ich langfristig plane haben, zum Beispiel jetzt eine kurzfristige Sales-Aktion, alle Bestandskunden sind mehr als gesättigt, die werden halt dann eben für neue Produktlinien eher weniger empfänglich sein. Das heißt, ich leite die Kunden indirekt wieder in meine nächste Sales-Aktion. So, das ist dann halt eben dieses kurzfristige Performance-Erlebnis, aber langfristig habe ich mir da eigentlich einen Bärendienst geleistet. So, das heißt, wenn ich so ein Briefing auf den Tisch bekomme, dann sollte ich halt schon irgendwo mal die eine oder andere Rückfrage stellen, um halt dann eben sozusagen zu unterstützen. Hier halt eben zumindest mal darauf hinweisen, hey, ja, wir haben hier gerade einen Erfolg, aber 1.45, genau.
Generell eine Frage, also wir sind jetzt hier auf der D3Con, insofern Programmatic spielt eine starke Rolle. Welche Rolle spielt Programmatic im Gesamten, im Rahmen einer Gesamtkampagne aus deiner Sicht?
Also ich habe ja quasi einen der ältesten programmatischen Hintergründe dieses Landes, kann ich mal ohne Bescheidenheit mal sagen. Ne? Und für mich ist halt seit Jahren, also am Anfang war es halt so, Programmatik übertrumpft alles. Aber irgendwann hat man schon festgestellt, da gibt es ja noch andere Kanäle. Das heißt, der Programmatik alleine wird niemals unter gar keinen Umständen die ultimative Lösung für Marketingziele sein. Das heißt, es muss immer in eine Gesamtstrategie integriert sein. Und das ist halt eben das, was ich auch euch erwarte, die wieder die üblichen Sachen, das wird halt eben sehr stark über Programmatik geredet, es wird aber wenig über Strategie geredet. Wenn Strategie, dann ist es meistens halt wieder dieses 3-Monats-Fenster, aber nicht eine ganzheitliche Strategie. Und dann hat Programmatik eigentlich keine wirklichen Chance, sich zu entfalten. Weil der Markt ist dynamisch. Wir haben jetzt halt eben, zum Beispiel durch politische Entscheidungen, Datenschutz und Co., da sitzt so viel Bewegung drin. Und die Lösungen bewegen sich innerhalb dieses Komplexes, also sehr, 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 sehr viel Bewegung. Das heißt, also welche Rolle Programmatik einnimmt, also wenn es mal als Single Point of Connect zu diversen Kanälen erstmal eine ultimative Lösung. Wenn ich aber einen E-Commerce habe, der halt eben sowohl auf Google als auch auf Amazon unterwegs ist, dann habe ich schon mal den Anspruch, da sind zwei Technologien mindestens im Spiel. Dann geht es halt um irgendwelche Reichweiten, Out of Home oder CTV. In einem Markt gibt es da schon eine sehr große Fragmentierung. Wie sieht das dann halt auf europäischer Ebene aus, global? Also es ist so breit eigentlich. Ist aber sehr selten verstanden, dass das halt eben nicht beides.
Du hast gerade ein Beispiel genannt von, was war das, Caravaning-Anbieter oder was? Sag mal konkret, wie man da...
Fertighaus.
Fertighaus, genau. So. Fertighaus-Anbieter. Wie konkret kann das, also da spielt ja die Customer Journey eine ganz entscheidende Rolle, also wie kriege ich die Leute möglichst früh, wenn dieser Wunsch entsteht? Was ist da, was du einem Kunden sagst, so und so solltet ihr vorgehen?
Also erstmal ist ja so, dass wir halt gerade eine wirtschaftliche Situation haben, wo halt diverse Leute sagen, ja, jetzt wird gerade nicht gebaut oder nicht gekauft oder sonst irgendwas. Das stimmt aber nicht. Eigentlich verlagert sich Kaufverhalten nur. Da gibt es eine Gruppe, die macht dann vielleicht weniger, dann ist aber eine andere Gruppe, die wird mehr machen. Und das sind dann tolle Dinge. Also wenn man sich umschaut, der hier gerade nicht. Aber in Köln sehe ich auf jeden Fall sehr viele Kräne. So, das heißt, die Bauwirtschaft ist immer irgendwie aktiv. Oder von mir aus auch die Autobahn von Köln bis hier hoch ist eine einzige Baustelle. Also so viel etwa dazu. Also klar, die Konjunktur ist beeinträchtigt, aber es findet trotzdem mal statt. Das heißt, ich muss erstmal diese Mixer, die halt in der Form relevant sind, profilieren. Und zwar mit Fakten und nicht mit irgendwelchen Mutmaßungen. Und dann halt eben gucken, in welchen Kanälen ich halt solche Menschen halt eben erreiche oder halt eben zuführe. Und dann ist halt eben für mich das Stichwort immer noch Omnichannel und zwar halt eben in Kombination mit einer agilen Kommunikation.
Das heißt, erstmal profilieren. Also wo kriegst du diese Daten her? Du hast aus deinen eigenen First-Party-Daten, aus deinem eigenen CRM oder woher?
Ja, zum Beispiel, wenn das CRM qualitativ aufgebaut wurde, wenn das der Fall ist, das ist nämlich auch nicht. Also du kennst es selbst. Sehr häufig wird nämlich auf diesen Part verzichtet aufgrund von, wir wollen ganz viele Adressen haben, anstatt die wichtigen, richtigen Adressen. So, gehen wir mal vom qualitativen Szenario aus, dann habe ich da halt erstmal eine Grundlage. Natürlich kauft man jetzt nicht alle 3 Monate ein neues Haus, aber ich habe zumindest einen Eindruck, wie ist meine grundsätzliche Käuferschaft auch. Dann kommen halt diese Informationen, die ich gerade gesagt habe, es verlagert sich etwas, dann gibt es da halt schon diverse, moderne Marktforschungsinstitute, die halt eben Informationen zuführen können. Es gibt halt eben die ganz normalen digitalen Daten, die halt eben bentley valide sind. Und es gibt halt auch einzelne Anbieter, die immer noch qualitativ hochwertige.
Diese CRM-Daten, die haben ja im optimalen Fall, sind das ja abgeschlossene Kundenhaus, baut man nur einmal im Leben normalerweise jedenfalls.
Im Idealfall.
Aber da stecken ja Informationen auch über die Kundengewinnungswege drin.
Genau.
Wie weit spielen die eine Rolle in deinem Gesamtmodell?
Kommt drauf an, wie diese Kundengewinnungswege in der Vergangenheit waren, ob sie halt eben noch das Verhalten der heutigen Käufer abbilden, weil wenn du ja vielleicht noch auf der klassischen Weg der Zugang geschaffen wurde, musst du es halt eben übersetzen. Weil ich meine, du kennst es halt diese mehr über den Silver Surfer. So, also wie sieht der Silver Surfer heute aus? Ich meine, vor 20 Jahren wurden wir beschrieben. Also ich bin jetzt der angehende Silver Surfer, du bist der Silver Surfer. So, und so spiegeln wir denn aber diese Theorien über den Silver Surfer wieder? Nein, tun wir nicht. Das heißt, und die breite Masse, also ich meine, ich sehe regelmäßig beim Bäcker, sehe ich halt sehr alte Frauen mit ihrem Handy bezahlen. Das heißt, die wissen durchaus, diese modernen Tools in ihren Lebensalltag zu integrieren. Das heißt, diese Zielgruppen, die verändern sich zwar, aber ihr Surfverhalten wird schon den aktuellen Gegebenheiten oder Interaktionsverhalten wird den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Das muss halt eingerichtet werden. So, hier ist aber die Zielgruppe noch relativ einfach. Ich möchte junge Familien, die jetzt halt eben aus der 3,5-Zimmer-Wohnung in Richtung Eigenheim gehen. So, die sind ja relativ einfach darzustellen. Das heißt, wie komme ich dann beispielsweise an die Informationen dran über Kleinkinder, über Kleinkinder sich im Haushalt befinden, ob da halt eben vernünftiges Einkommen im Haushalt ist und so. Und da gibt es ja dann schon auch irgendwie Interaktionsdaten, die halt eben also eigentlich zugänglich sind. Mhm. Also sprich, gewisse Touchpoints oder die Nutzung von bestimmten Apps oder eben nicht mehr. Also zum Beispiel das sehr witzig eigentlich, das App, das halt genutzt wird, um halt eben zu scannen, wie groß das Baby ist. So, dann wächst das Baby und dann ist das App irgendwann inaktiv. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass da jetzt gerade ein Kind im Haushalt ist oder sowas.
Genau. Was hältst du von Kooperationen? Weil wenn ich gerade daran denke, es gibt eine andere Gruppe und das sind die Babyklamottenhersteller, die haben das Problem, dass ihnen ihre Kunden hinterher nichts mehr wert sind, dann könnten die ja zu euch überwandern. Habt ihr solche Kooperationen?
Wir haben solche Kooperationen, aber das ist halt tatsächlich alles in den Kinderschuhen, weil da ist ja das Thema Datenschutz und sehr komplex. Also eigentlich ist es sehr simpel an sich. Mhm. Ich weiß halt aus privatem Hintergrund, weil die Mutter von meinem Sohn ist halt Datenschützerin arbeitet halt für einen großen Handelskonzern und da weiß ich halt, dass diese Projekte halt über Jahre, also wenn es halt um eine, wir wollen jetzt mal eben eine eigene, Karte einführen, das sind halt Projekte, die laufen bei 3 Jahren, sind so komplex, da ist dann erstmal, wir shoppen erstmal uns ab, sammeln erstmal auf. Wenn man da halt dann über Kooperation, ich glaube, das dauert dann nochmal 3, 5 Jahre, bis da halt dann die Monetarisierung beginnt.
Ein spannendes Thema ist ja Retail Media. Retail heißt, das sind große Händler, die mit ganz unterschiedlichen Produkten Kunden über ihren gesamten Lebenszyklus, nicht Kundenlebenszyklus, Lebenszyklus begleiten. Gibt es da eventuell Ansätze?
Ja, da sind wir auch gerade bei, halt die ein oder anderen, also wir haben ja ziemlich viele Kunden aus dem Retail-Umfeld, also Entschuldigung, aus dem LEH-Umfeld und die halt dann eben auch dort natürlich an den Off-Site-Retail-Angeboten interessiert sind. Weil für einzelne Produkte, wo die Zielgruppe ein bisschen jünger ist, halt auch sagen, okay, wir launchen ein neues Produkt, wir sind noch nicht gelistet, wir würden es gerne digital machen. Welche digitalen On-Site-Retail-Partner sind da im Portfolio? Was kann man da machen? Da sind wir auch sehr, agil oder halt eben sehr, haben sehr viel Fantasie, wie halt, was man da so machen könnte. Also das ist halt natürlich auch mal, lass mal was ausprobieren. Mhm. Aber halt eben auch ein bisschen abstrakter. Das haben wir jetzt halt zum Beispiel für die Hohe Acht gemacht. Also ging es um, das ist so ein nach E-Bike-Hersteller. Und dann haben wir, lass uns doch mal auf Obi gehen. Ja, wie Obi? Ja, weil halt in ganz bestimmten Bereichen der Bundesrepublik, da ist halt eben der Baumarkt, da fahren die halt gewisse Zielgruppen mit dem E-Bike hin. Also potenzielle E-Bike-interessierte Nutzer sind da durchaus. Das heißt, wenn die halt dann eben auf so einem Obi-Panel eure Marke sehen, könnte es durchaus sein, dass das halt entsprechenden Impact auf den Händler vor Ort hat. Also sprich auf die stationären Händler von denen.
Die nicht nur E-Bikes, sondern gerade auch diese Tretroller, sage ich schon, die E-Roller-Hersteller, die sind ja auch aktiv mit was Außenwerbung angeht oder die Fahrräder genauso. Gibt es da Ansatzpunkte einer Kooperation, dass vielleicht irgendwann mal Monitore direkt auf dem Gerät auch drauf sind? Also dass ich mich identifiziere und dann eben Anregungen bekomme, die ich irgendwie eingespielt bekomme.
Ja, weiß ich nicht, aber ich meine, wenn das jetzt quasi dein Auto und nimmst, dann darfst du ja auch keine Bildschirmzeit haben beim Autofahren. Hm. Aber es ist lustig, dass du das ansprichst, wo ich noch ein kleiner Student war. Ich habe ja quasi mein Schwerpunkt Unternehmensführung, aber Informationslogistik war ein Thema bei mir und ich habe mich sehr intensiv mit RFID-Chips beschäftigt. Damals gab es noch keine Smartphones mit RFID oder NFC-Funktion. Und da habe ich mir gedacht, wo ich im Zug sitze, boah, wie cool wäre das, wenn wir im Zug Screens an den Sitzen hätten, die sich mit meinem Armband verbinden, das halt eben den ganzen Tag eins einfängt, was ich so einkaufe. So. Mm. Und ich meine, da ist das Lied noch nicht zu Ende gesungen. Also du kannst halt tatsächlich irgendwo die Verpackung mit NFC-Funktion versehen. du kannst halt eben durchaus abscannen, was die Leute halt so kaufen. Und dann wäre halt schon möglich, halt eben die Werbung auf so eine Person halt zuzuschneiden, was sie halt, was für ihr Kaufverhalten passt, voraussetzt, sie ja. möchte mitmachen. So. Das ist schon irgendwo etwas, was durchaus machbar ist und wo ich auch tatsächlich immer wieder gerne drauf rumdenke. Aber ich bin halt kein E-Bike-Hersteller und weiß nicht, in welche Richtung die sich weiterentwickeln. Aber ich könnte mir sowas zum Beispiel für solche Taxis da vorstellen, die halt eben quasi immer noch nicht zu Ende entwickelt sind. Also
in den Taxis kommt es ja jetzt langsam.
Langsam, aber da gibt es ja auch so vor, zurück.
Ja, ja, genau, aber dass sie sich auf diese Art und Weise noch finanzieren. Und ich das kann ich mir halt vorstellen, also bei dem E-Bike, sicher nicht während der Fahrt, das geht überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wo ich mich einlogge, dann kann ich ganz kurz, das muss nur sekundenlang sein, irgendein Logo, irgendein Reminder bekommen, irgendein Key Visual, so dass ich merke, oh ja, das war diese Geschichte und ich werde nochmal dran erinnert.
Ich denke schon, dass es halt eben sich in diese Richtung entwickeln kann. Also es ist einfach Potenzial und am Ende des Tages sind es halt, also es für mich ist halt diese Kombination aus indirekten und direkten Kontakten mit Werbung. Also ein Mensch hat durchschnittlich 8000 Kontakte pro Tag mit Werbung, direkt oder indirekt. Das heißt, du nimmst halt auch sehr viel unterbewusst wahr. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich halt eben aus verschiedensten Richtungen tatsächlich tagtäglich beschäftige. Also ich bin gerade, ich bin halt Supervisor und muss mich mit dem Bewussten und Unbewussten halt beschäftigen in der Psychoanalyse. Also ich weiß, dass wir da halt als Menschen halt sehr, sehr, dass da sehr viel passiert im offensichtlichen Bereich und im nicht offensichtlichen Bereich. Ja. Werbung ist ja nur ein Teil davon, was man wahrnimmt. Und es gibt halt eben auch so verschiedenste Forschungen, die halt sagen, du hast zwar in einem Raum gesessen, aber du hörst halt trotzdem indirekt die Gespräche von anderen Leuten mit, ob du es willst oder nicht. Das ist halt eben auch so. Also darum sehe ich da halt jetzt zurück auf das, das anzulassen. Aber da sehe ich halt mega viel Potenzial auch in so Mikro-Touchpoints, wenn halt eben nur kurz eingeblendet wird. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass die Leute halt eben bestimmte Sachen überhaupt gesehen haben. Ne? So sprich, wenn du heute Umfragen machst und sagst die Leute, sag mal, wie kennst du noch Schwartau? Ich habe das gestern noch gehabt, ich habe mit Leuten gesprochen und habe erfahren, weil man kennt hier Sico-Autos. Und die beiden Männer, also der eine ist Familienvater, zwei Kinder, der andere hat keine Kinder, beide um die 40, keiner von beiden kannte Sico. Da war ich schon echt, wow, also wie kann man bitte Sico nicht kennen? So. Ja, ja. Das fand ich schon skurril. Ne? Also ich meine, aber sie kannten sie, nachweislich kannten sie diese Marke nicht. Das hat ihnen nichts gesagt. Das ist und vielleicht ist das, also das ist halt eben nicht. Das ist ein Dilemma von ganz, ganz vielen Brands, die kennt keiner mehr.
Gibt es zum Abschluss noch, weil wir haben jetzt 17 Minuten nur gequasselt, gibt es noch irgendwelche Statements, die du loswerden willst zum generellen Thema oder irgendwas so ins Mikro gesprochen?
Mein Statement ist halt, Agentur muss wieder ein bisschen, sollte definitiv mehr CMO sein und nicht nur halt eben als Briefing-Empfänger dienen. Also soll wirklich dem Kunden zuarbeiten, auf eine konstruktive Arbeit und Verantwortung übernehmen. Das ist mein, also darum geht's mir. Also Agentur muss Verantwortung übernehmen, wirklich. Und sich nicht auf dem Briefing ausruhen am Ende des Tages.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk, der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.